Hallo, hier ist Bible Tunes mit Scott und Gott. Alltägliche und himmlische Gedankenteilchen von Martin Scott.
Mein bester Freund hat neulich gerade auf Facebook folgenden Post gemacht. Das gibt's nur in Hamburg und vielleicht auch noch im Himmel. Ein Franzbrötchen-Eis. Zu sehen waren zwei Eiskugeln in einem Becher. Eine davon war vermutlich Vanille und die andere hatte einen Schokoton. Und das war wahrscheinlich das angepriesene Eis, das sogenannte Franzbrötchen-Eis. Für alle, die in der Schule beim Hamburg-Heimatkundeunterricht nicht aufgepasst haben, hier eine kurze Nachhilfe in Sachen Franzbrötchen. Ein Franzbrötchen, das ist ein süßes, klebriges, zimtiges Teilchen oder auch Hefeteil oder Feingebäck, das so ein ganz kleines bisschen eine Ähnlichkeit mit einem Croissant hat. Letztendlich entspricht das nicht wirklich der Wahrheit, der Vergleich mit einem Croissant, aber irgendwas muss ich ja in deine Fantasie reinreden, wenn du so gar nicht weißt, was ein Franzbrötchen ist. Stell dir also ein Croissant vor, nur fester, nicht so zersplitternd und auch nicht in Hörnchenform, sondern mehr so ein Haufen Hefeteig, der mit Zucker und Zimt gesüßt ist und auf dessen Unterseite ein kandierter Zimtzuckerboden klebt. Das ist, wenn du mich fragst, das eigentlich Beste am Franzbrötchen. Der benötigte Verzehr eines Franzbrötchen wird in der Hansestadt, die übrigens meine Heimatstadt ist, wie folgt kalkuliert. 2 Schulstunden und kein Frühstück zu Hause, dann brauchst du 2 Franzbrötchen. 4 Schulstunden und kein Frühstück zu Hause, dann brauchst du 3 Franzbrötchen. 4 Schulstunden mit Frühstück zu Hause, egal, trotzdem brauchst du 3 Franzbrötchen. Angeblich ist das Rezept fürs Franzbrötchen durch die Franzosen nach Hamburg gelangt. Oder aber tatsächlich als Variation in Anlehnung an das französische Croissant entstanden. Daher auch Franzbrötchen, das Teigteil der Franzosen. Sicher ist, das Franzbrötchen stammt aus Hamburg. Und wer als Hamburger seine Heimatstadt verlassen muss, vermisst außerhalb der schönsten Stadt der Welt folgende 3 Dinge. Den Wind, das Wasser und das Franzbrötchen. Und ehe jemand glaubt, er würde wissen, wie ein Franzbrötchen schmeckt, nur weil es das Franzbrötchen beim Großbäcker Kamps oder auch noch in einigen anderen Bäckereien mittlerweile deutschlandweit zu kaufen gibt, weit gefehlt. Dafür musst du schon nach Hamburg reisen, um ein echtes, wunderbares, zum Anbeißen köstliches Franzbrötchen probieren zu können. Zurück zum Post meines besten Freundes. Es gäbe nun auch Franzbrötchen-Eis, postete er, natürlich nur in Hamburg und vielleicht auch noch eines Tages im Himmel. Der Himmel, das scheint dieser zuckersüße Ort zu sein, wo es die fantastischsten Leckereien gibt. Selbstverständlich individuell. Also für meinen besten Freund Franzbrötchen und für andere meinetwegen Rosenkohl. Der Himmel, das scheint in unserer Vorstellung dieser Ort zu sein, an dem alles wunderbar ist, an dem alles perfekt ist und an dem man endlich genießen kann, ohne dick zu werden und wo man schlemmen kann, ohne dass man aufhören muss. Der Himmel, das ist in unserer Vorstellung auch der Ort, wo wir auf alle Verstorbenen treffen, die unserem Ermessen nach zu früh gestorben sind und die wir sehr lieb gehabt haben. Oder die wir einfach vermissen, weil sie tolle Menschen waren. Die Lieblingsoma, die muss jetzt einfach schon im Himmel sein. Was ich mich gefragt habe, und Achtung, jetzt kommt das jähe Aufwachen in diesem Scott und Gott, ist, stell dir vor, du stehst eines Tages vor der Himmelstür und klopfst in freudiger Erwartung an, deine Oma oder die Beatles oder Gott selber könnten dir die Tür aufmachen und jetzt stell dir vor, dass stattdessen Adolf Hitler dir die Tür aufmacht. Wie fühlt sich das wohl an? Der Himmel, das könnte auch ganz anders verlaufen, als wir uns das so vorstellen, weil es eben Gottes Himmel ist und nicht unserer. Der Himmel könnte uns mit einer Realität überraschen, die nichts mit einem Ort, an dem Träume wahr werden, zu tun hat, weil es eben Gottes Himmel ist. In unserer Fantasie, da fließen Speiseeis und Himbeerjoghurt durch den Himmel, da hüpfen wir von Wolke zu Wolke und kann der HSV plötzlich Fußball spielen. In unserer Fantasie ist der Himmel dieser wunderbare Ort, wo wir alles das, was wir in unserem Leben geliebt haben oder entbehren mussten, im Überfluss konsumieren können. Und Gott ist so eine Art Gummibärchenhäuptling, der alle in seinen Arm nimmt, weil er ja gar nicht anders kann, als zu glänzen und zu umarmen. Das alles aber ist, so glaube ich, stumpfer Blödsinn. Was ist also der Himmel? Fragen wir uns in der heutigen Ausgabe von Scott und Gott, also zumindest ich, aber danke, dass du mir dabei zuhörst. Der Himmel Ich glaube, der hat mit Franzbrötchen-Eis genauso wenig zu tun, wie er auch wenig damit zu tun hat, dass das einfach so ein Friede-Freude-Eierkuchenland für alle ist. Der Himmel, das ist die Folge eines dem Himmel vorauseilenden Gerichtes, des Gerichtes von Gott. Und zwar nicht eines Speisegerichtes, sondern einer ernsthaften Verhandlung von richtig und von falsch und von Freispruch und Verurteilung. Dieses Gericht von Gott wiederum stellte man sich eine lange Zeit lang als so ziemliches Gegenteil vom Himmel vor. Als einen knallhart himmlischen Gerichtskrimi, in dem der Showdown der Welt und allen irdischen Lebens verhandelt wird. Die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Kröpfchen, sprich die Heiligen in den Himmel und Adolf Hitler und Co. in die Hölle. Das Gericht Gottes, so glaubte man, das wird eine schauderhafte Veranstaltung. Da wird gnadenlos aussortiert, viele ins Dunkel und einige ins Helle. Gott macht reinen Tisch, räumt mal so richtig auf und spricht Klartext und dann zieht er mit wenigen Erretteten ein ins Paradies zum Joghurt trinken. Krasse Sache? Keine Frage. Und ich persönlich könnte mir gut vorstellen, dass ich genau vor diesem Hintergrund als Abkehr davon eine volkstümliche Gegenvorstellung von einem Himmel voller Franzbrötchen für alle entwickelte. Wahlweise auch als ein Ort, an dem einen die gebratenen Hähnchen in den Mund fliegen. Das wird wiederum Gott und seinem Gericht nun aber auch nicht gerecht. Denn das Gericht wird es geben, das glaube ich ganz fest. Und selbst Jesus sprach von einem Gericht am Ende der Zeit. Ein solches Gericht von Gott am Ende der Zeit ist etwas Gutes. Denn wenn wir glauben können, dass es Gott gibt und dass er irgendein Interesse am Geschehen in dieser Welt hat, und wenn dann noch stimmt, dass Gott sich mit all denen solidarisiert, denen Ungerechtigkeit widerfuhr, dann muss es zwangsläufig einen Ort geben, an dem Gott ein für alle Mal Gerechtigkeit spricht. Nur gibt es eigentlich irgendeinen Menschen, der je gelebt hat, dem nicht Ungerechtigkeit widerfuhr? Und gibt es eigentlich irgendeinen Menschen, der je gelebt hat, der nicht Ungerechtigkeit in diese Welt brachte? Und jetzt bekommt Gott ein Problem. Und über den Himmel brauchen wir eigentlich auch gar nicht mehr weiter nachzudenken, ob mit oder ob ohne Franzbrötchen. Wer bitteschön soll denn da noch einziehen können? Wären wir nicht alle Kandidaten dafür, vor Gottes Gerichtstisch gnadenlos durchzufallen? Gnadenlos, das eben aber ist auch nicht Gottes Wesen. Er ist der Erfinder von Gnade, der geschenkten neuen Chance, des Freispruchs von Schuld. Was sein Problem nur noch größer macht. Denn einfach so, alle Ungerechten, einschließlich Adolf Hitler, zu begnadigen, das wäre ein Tritt in die Gesichter der Opfer von Adolf Hitler. Das wäre ein Tritt in die Gesichter von allen, die sich von Gott wenigstens zum Ende aller Zeiten eine Antwort, eine Rehabilitation aufgrund aller Ungerechtigkeit in dieser Welt erhoffen. Am Ende des heutigen Scott und Gotts will ich dir eine simple Frage stellen, aufgeteilt auf mehrere Teilfragen. Was könnte dran sein an dieser crazy, kruden, märchenhaft anmutenden Geschichte von einem Gott, der eine ungerechte Welt betritt und als Jesuskind geboren wird? Was könnte dran sein an dieser fast schon unvorstellbaren und total unattraktiv wirkenden Geschichte, am Kreuz auf Golgatha vor den Stadttoren von Jerusalem um das Jahr 30 herum wäre nicht nur der Mensch Jesus, sondern auch Gott selber gestorben. Und was könnte dran sein an diesem Mysterium? Gott selbst in Jesus Christus hätte an Ostern ein leeres Grab zurückgelassen, um über den Tod zu triumphieren, um in seinem eigenen Gerichtssaal schließlich auf sich selbst als bereits bestraften Täter verweisen zu können? Wenn wir über den Himmel reden, dann geht es nicht um Franzbrötchen. Es geht um einen Ort, an dem Gott mit dir zusammen sein will und den er dir und mir ermöglicht hat, weil er uns aufrecht durch seinen Gerichtssaal hindurch gehen sehen will. Was Christen glauben, ist nicht, dass sie gebückt durchs Leben laufen müssen. Was Christen glauben, ist, dass Gott sich selbst bückte, um einen Himmel für alle zu ermöglichen. Die Frage nach vorhandenem Franzbrötchen ist da eher eine Nebensache. Die Frage, ob Adolf Hitler die Tür aufmachen könnte, ist da tatsächlich schon relevanter. Wissen tue ich da gar nichts. Weder vom Franzbrötchen im Himmel noch von Adolf Hitler an der Himmelstür. Was ich aber glaube ist, mein Platz im Himmel ist fest reserviert, weil ich ein Gericht erleben werde, in dem Gott mir mitteilt, ich solidarisiere mich mit aller Ungerechtigkeit, die dir widerfahren ist. Und ich übernehme die Verantwortung für alle Ungerechtigkeit, die du anderen angetan hast. Das ist unendlich geiler als Franzbrötchen. Wobei ich nun wirklich rein gar nichts dagegen einzuwenden hätte, wenn es das gratis dazu gäbe. Bleibt noch eine Frage, ob du das auch glauben willst.